온다.
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 스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 445. Wir haben zunächst zwei Notas. Eine zu den dramatischen Ereignissen rund um die Karawane von MigrantInnen, die versucht, aus Zentralamerika zu fliehen. Sowie eine Nota zu einer coolen Aktion von argentinischen SchülerInnen gegen Sexismus. Danach blicken wir nach Brasilien. Der rechtsextreme Jair Bolsonaro wird dort vermutlich der nächste Präsident. Er wird als Donald Trump Brasiliens verharmlost. Dabei könnte sein Wahlsieg eine Katastrophe für viele BrasilianerInnen sowie die Umwelt bedeuten. Wie konnte es dazu kommen? Und was kann Mensch noch dagegen machen? Darüber sprachen wir mit einer jungen Aktivistin. Mitbestimmung in Honduras. Die Regierung plant ein neues Gesetz zur Konsultation indigener Gemeinschaften über Projekte auf ihren Territorien. Allerdings fühlen sich die Indigenen von den bisher kursierenden Gesetzesentwürfen eher bedroht. Zum Schluss schauen wir nach Argentinien, wo der politische Kampf unter der neoliberalen Regierung viele Formen und Farben hat. Die OrganisatorInnen des Mural Festivals Lucha en Mano berichten über ihre Aktion. Auf euer großes Interesse hoffen wie immer eure Ondistas.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Trotz des Einsatzes von Tränengas durch die mexikanische Polizei gelang es Ende Oktober mehreren tausend mittelamerikanischer MigrantInnen, die Grenze von Guatemala nach Mexiko zu überqueren. Diese war kurz zuvor geschlossen worden, um ihre Weiterreise Richtung USA zu verhindern. Eine gute Woche zuvor hatten sich im honduranischen San Pedro Sula knapp 200 Menschen auf den Weg in die USA gemacht. Auf ihrem Marsch durch Honduras und Guatemala schlossen sich der Karawane weitere MigrantInnen an. Mittlerweile sind mehr als 7000 Frauen, Männer und Kinder Richtung Norden unterwegs. Dramatische Szenen spielten sich an der guatemaltekisch-mexikanischen Grenze ab. Dort wurde der Karawane die Weiterreise verwehrt. Stundenlang verharrten die Menschen in der glühenden Mittagssonne auf der Brücke über den Grenzfluss zu Chiate. Auf mexikanischer Seite versperrten BundespolizistInnen ihnen den Weg. Doch auch der Einsatz des Tränengases konnte nicht verhindern, dass Hunderte den Grenzzaun überwanden. Mehrere tausend MigrantInnen hatten bis Montag, den 21. Oktober, die knapp 20 Kilometer hinter der Grenze gelegene Stadt Tapachula erreicht. Die Vereinigten Staaten reagierten scharf auf das Vorankommen der Migrantenkarawane. Präsident Trump beschimpfte die MigrantInnen als Verbrecher. Und er drohte seinen mittelamerikanischen Amtskollegen mit der Streichung von Wirtschaftshilfe, wenn sie die Karawane nicht stoppen. Das allerdings mit wenig Erfolg. Nachdem bekannt wurde, dass es Tausenden gelungen ist, nach Mexiko zu kommen, brach eine weitere Gruppe von 2000 HonduranerInnen Richtung Norden auf. Die Menschen fliehen nicht nur vor Arbeitslosigkeit und Armut, sondern vor allem vor der ausufernden Gewalt in Honduras. San Pedro Sula hat eine der höchsten Mordraten der Welt und gilt als die gewalttätigste Stadt des Landes. Dafür sind in erster Linie die kriminellen Jugendbanden, die Maras, verantwortlich. Um einer Zwangsrekrutierung durch die Maras zu entgehen, schlossen sich auch viele Kinder und Jugendliche den Migrantenkarawanen an.
Argentinien, Ende September 2018. Abi-Zeugnisverleihung im Gymnasium Colegio Nacional von Buenos Aires. In feierlicher Stimmung werden die Zeugnisse an den Jahrgang 2016-2017 überreicht. Während der Abschlusszeremonie ergreift eine Gruppe ehemaliger Schülerinnen das Wort und sie berichten von mehreren sexuellen Übergriffen, die sie in den letzten Jahren erlebt haben. Sie beschuldigen dabei mehrere Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule. Die Schülerin Emma Grania erklärt auf der Bühne:
Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer una puesta en valor de lo que significó nuestro paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Wir sind heute hier, weil ein wichtiger Abschnitt in unserem Leben zu Ende gegangen ist. Diese Gelegenheit wollen wir nutzen, um zu zeigen, was diese Zeit an der Oberstufe für uns bedeutet hat.
Daraufhin treten zwei weitere Schülerinnen ans Mikro und nennen einen Leiter, fünf Lehrer und zwei Vizerektoren mit vollem Namen. Bei den beschriebenen Vorwürfen geht es um Belästigung, Missbrauch und Machismus. Die Schülerinnen tragen ein Beispiel vor.
Im Jahre 2015 waren wir 15 bzw. 16 Jahre alt. Wir sind die Treppe zum Klassenraum hochgegangen und haben diesen Lehrer getroffen. Er bietet uns an, uns zu massieren, überlegt zusammen mit unseren Mitschülern, welches wohl der schönste Hintern des Jahres sei und erklärt ihnen, wie man eine unserer Mitschülerinnen fickt. Außerdem werden wir geküsst und begrapscht.
Aus Solidarität stellen sich Dutzende junge Frauen vor das Rednerpult mit den drei Sprecherinnen. Die ehemaligen Schülerinnen prangern die institutionelle Gewalt in den Lehranstalten an. Die Institutionen förderten dies und ermöglichten es den Behörden, sich taub zu stellen. Die Frauen leisten Widerstand, weil sich auf der Welt etwas ändern muss.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Então, pelo nosso país, pelos nossos filhos, todos os nossos amigos de esquerda que estão lá, os nossos amigos gays, os nossos amigos criminalizados nas favelas, principalmente os negros, quilombolas, indígenas, vamos lutar. Então, Haddad, sim! Bolsonaro, não!
In Brasilien waren am 7. Oktober mehr als 140 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme beim ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen abzugeben. Nach einer jahrelang eskalierenden Polarisierung der Gesellschaft droht nun ein Albtraum. Der rechtsradikale Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro gilt mit all seinen Unterstützern als haushoher Favorit für die zweite Runde am 28. Oktober. Erst mit großem Abstand folgt der Kandidat der Arbeiterpartei, Fernando Haddad. Es ist höchstwahrscheinlich, dass Bolsonaro der nächste Präsident Brasiliens wird, trotz oder wegen seiner extrem rassistischen, homophoben und sexistischen Ansichten. Wie konnte es dazu kommen? Am Rand einer Anti-Bolsonaro-Kundgebung in Berlin fragen wir die junge Brasilianerin Liz, die sich einer Gruppe von LateinamerikanerInnen gegen Faschismus angeschlossen hat. Sie glaubt, dass es vielen Menschen darum geht, der Arbeiterpartei PT einen Denkzettel zu verpassen, die das Land 13 Jahre lang regiert hat und der nun, wie allen anderen Parteien, Korruption vorgeworfen wird. Falschinformationen in den sozialen Medien haben die Polarisierung noch angeheizt. Doch Bolsonaro äußert sich nicht nur rassistisch und sexistisch, er befürwortet auch Waffengewalt, die Militärdiktatur und Folter. Warum wollen ihn so viele Menschen trotzdem wählen?
Sie denken, dass er das nicht ernst meint und dass, wenn er sagt, dass er den Kongress schließen will und dass Homosexuelle getötet sein sollen, sie denken, dass sein Hassrede, seine Volksverhetzung kein Gewicht hat. Allerdings haben wir gesehen, was für ein Gewicht das hat, weil seit der erste Rundgang am 7. Oktober wurden schon mehr als 50 Hassverbrechen dokumentiert an Minderheiten, die vorher schon gefährdet waren. Also schwarze Menschen, die ihre politische Meinung geäußert haben, wurden getötet und verfolgt. LGBT-Menschen auch verfolgt in der Name von Bolsonaro und Frauen auch wurden Swastikas mit Messer angezeichnet an den Körper. Das heißt, seine Hassrede und seine Volksverhetzung bringt Folgen mit sich.
Diese Angriffe sind wohl auch eine Folge von Bolsonaros Hasspredigten, die bisher gültige Normen im gesellschaftlichen Umgang verschoben haben. Rechtsextreme und Faschisten fühlen sich ermutigt, Verbrechen in Bolsonaros Namen zu begehen. Aber auch Fake News haben eine bedeutende Rolle in seiner Kampagne gespielt. Bolsonaro-treue Unternehmer sollen 3 Millionen Euro investiert haben, um Propaganda gegen die Arbeiterpartei in den sozialen Netzwerken zu finanzieren. Nach Aussage von Bolsonaros Sohn soll auch Stephen Bannon, der rechtsradikale ehemalige Berater von Donald Trump, seine sogenannte Expertise angeboten haben. Wie man einen Wahlsieg jetzt noch verhindern soll, da ist auch Liz etwas ratlos.
Leider sind wir nicht so hoffnungsvoll, aber trotzdem müssen wir weiterkämpfen. Er ist nicht ein Ausweg. Seine simplen und autoritären Pseudolösungen sind kein Ausweg. Wir müssen diesen Menschen zeigen, dass er nicht nur Faschist und sexistisch und alles ist, sondern er ist auch korrupt. Und wir müssen sie daran erinnern, dass Militarisierung niemals geholfen hat, auf keine Geschichte der Welt und unsere Geschichte auch nicht.
Doch Bolsonaro hat auch die mächtige Lobby der Waffen- und Agrarindustrie hinter sich. Ungehemmt fordert er die Bewaffnung aller Brasilianer sowie die Abholzung des Regenwaldes. Zudem stehen die evangelikalen Kirchen auf Bolsonaros Seite. Sie haben in Brasilien Millionen Anhänger sowie ihre eigenen Medienimperien. Allen voran die mächtige evangelikale IURG. Sie unterstützen Bolsonaro zum einen, weil er sich radikal gegen Homosexualität stellt und von traditionellen Familienwerten spricht. Zum anderen, weil die IURG schon seit 15 Jahren an der Seite der jeweiligen Machthaber steht. So konnte sie ihren Einfluss immer weiter ausbauen. Liz und ihre MitstreiterInnen haben aber auch noch eine weitere Botschaft. Denn ein Wahlsieg, oder vielleicht besser gesagt, eine Machtergreifung Bolsonaros geht alle an.
Wenn seine zutiefsten Volksverhetzungen und Hassrede nicht genügen, um den Welt die Schwere des Themas zu zeigen, dann sollte mindestens das euch wichtig sein. Der Schutz Amazoniens betrifft euch auch. Brasilien ist der gefährlichste Land der Welt für Aktivisten des Umweltschutzes. Und die sogenannten Lungen des Planeten befinden sich unter unserem Gesetz. Wenn jegliche Änderungen an diesem Gesetz stattfinden, dann wird Klimawandel unvermeidbar. Ihr seid direkt von Bolsonaros Ansichten betroffen. Ihr werdet ebenfalls direkt darunter leiden. Wir brauchen Unterstützung und es liegt in euren Verantwortung als Mitmenschen, sich gegen diese an unsere Existenz gerichteten Verbrechen zu positionieren.
Wenn sich die internationale Rechte verbündet, müssen wir es auch tun, findet Liz. Deshalb fordert sie internationale Hilfe oder in ihren Worten:
Unser Kampf ist euer Kampf und wir brauchen eure Unterstützung.
Und das gilt erst recht nach einem Wahlsieg von Jair Bolsonaro.
In Honduras werden indigene Gemeinschaften meistens nicht gebührend in Entscheidungsprozesse über Projekte auf ihren Territorien eingebunden. Der honduranische Staat will diese Prozesse mit einem neuen Konsultationsgesetz regeln. Allerdings fühlen sich indigene Gemeinschaften von den bislang kursierenden Gesetzesentwürfen eher bedroht als gestärkt.
In der Gemeinde La Ensenada hat eine Bürgerbeteiligung über den thermischen Park stattgefunden, der hier gebaut werden soll.
Mitbestimmung in Honduras. Im August ging es in La Ensenada an der honduranischen Atlantikküste um keinen Park, sondern um ein Schweröl-Kraftwerk. Schweröl ist ein extrem dreckiger Brennstoff, dessen Abgase Mensch und Umwelt belasten. Es scheint daher gut und richtig, die Bevölkerung über derartige Investitionsvorhaben zu befragen, ob sie dafür ist oder dagegen. Den anliegenden Gemeinden wurde das Projekt im August vorgestellt, aber nicht alle kamen, wie der Bürgermeister von La Ensenada im Fernsehinterview erzählt.
Einige haben schon gesagt, dass sie mit der Konsultation nicht einverstanden sind, dass sie nicht mehr dabei mitmachen. Die Gemeinden Sambo und Corozal.
Die Menschen in den Gemeinden Sambo Creek und Corozal gehören zu den afroindigenen Garifuna, einer Gruppe, die in Honduras mindestens auf dem Papier besonderen Schutz genießt. Sie hatten guten Grund, nicht zu erscheinen, denn die Befragung war mitnichten partizipativ. Stattdessen sollte sie nur bereits geschaffene Tatsachen legitimieren. Die Umweltlizenz für das Kraftwerk war im vergangenen Jahr vergeben und mit dem Bau im Juli, also einen Monat vor der Abstimmung, einfach begonnen worden.
Wirkliche Konsultationen, also Befragungen im Vorfeld von Entscheidungen, hat es bisher für kein Projekt gegeben, das auf dem Gebiet der Garifuna realisiert wurde.
Berichtet Aurelia Asu. Sie ist Mitarbeiterin der honduranischen Garifuna-Organisation OFRANI. Bei Investitionsprojekten auf indigenen Territorien gilt laut Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO das Recht auf vorherige, freie und informierte Zustimmung. Honduras hat diese Konvention im Jahr 1995 ratifiziert. Doch das Beispiel von Sambo Creek und Corozal sei symptomatisch dafür, wie es in dem zentralamerikanischen Land eigentlich laufe.
Sie eignen sich unsere Ländereien mit Hilfe von Drohungen an. So wie in Corozal oder Sambo Creek, wo ein Kraftwerk gebaut wird, trotz unserer Proteste und unseres Widerstands. Es gibt mächtige Gruppen, die sehr an dem Bau interessiert sind. Also verletzen sie unsere Rechte als Garifuna und befragen uns nicht.
Die Garifuna bewohnen 47 Gemeinden entlang der honduranischen Atlantikküste. Doch vielerorts versuchen Tourismus, Bergbau oder Energieunternehmen rücksichtslos ihre Interessen durchzusetzen. Unermüdlich protestieren die Afroindigenen gegen ihre Vertreibung, haben vor verschiedenen Instanzen geklagt und auch Recht bekommen, etwa vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Doch ohne jegliche Konsequenzen. Jetzt bedroht ein aktuelles Gesetzesvorhaben ihr Recht auf Widerstand. Perfiderweise geht es ausgerechnet darum, die ILO-Konvention 169 über die Konsultation der Indigenen in nationales Recht zu überführen. Garifuna-Aktivistin Aurelia Asu.
Sollte dieses Gesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet werden, wäre es das Ende für die Garifuna, denn es öffnet der Regierung Tür und Tor, weil wir dann nicht mehr für unser Land protestieren, nicht mehr für den Erhalt unserer Natur kämpfen dürften, weder für Flüsse noch für das Meer. Wir würden in Honduras quasi ohne Rechte dastehen. Daher ist unsere Organisation strikt dagegen. Wir werden nicht aufhören, gegen dieses Vorhaben zu protestieren, denn wir haben sehr wohl das Recht, hier in Würde zu leben.
Die besagte Gesetzesinitiative für ein Konsultationsgesetz ist seit 2015 in Arbeit, aber noch nicht vom Parlament verabschiedet worden. Hauptstreitpunkt in Honduras wie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern ist die Frage, ob die Konvention 169 ein Vetorecht für die betroffenen Gruppen beinhalten soll oder nicht. Für den guatemaltekischen Juristen Miguel Urbina ist der Text der ILO an dieser Stelle sehr klar formuliert.
Der Artikel 6 Absatz 2 besagt ganz klar, dass das Ziel der Konsultation darin besteht, zu einer Einigung oder Zustimmung zu gelangen. Wenn keine Einigung erzielt wird, wenn es keine Zustimmung gibt, ist jede weitere Entscheidung des Staates über die Nutzung der natürlichen Ressourcen illegal.
Der honduranische Gesetzentwurf sieht das ganz anders. Hier heißt es in Artikel 2, die Konsultation impliziert kein Vetorecht. Die Garifuna-Organisation OFRANI hat ihre Beteiligung an dem Prozess deshalb verweigert, genauso wie COPIN, die Organisation der indigenen Lenker. Zudem sind Mitglieder beider Organisationen von permanenten Menschenrechtsverletzungen betroffen. Der Staat tut nichts, um sie zu schützen. Es herrscht absolut kein Vertrauen, mit ihm über ein Konsultationsgesetz zu verhandeln. Honduras sei kein Einzelfall, bei dem die Implementierung der ILO-Konvention von nationalen Regierungen für ihre Zwecke missbraucht werde, findet der Jurist Miguel Urbina aus Guatemala.
Die Konvention 169 legt fest, dass auch der Ablauf der Konsultation mit den indigenen Gruppen besprochen werden muss. Doch die Staaten machen ihre Gesetze im Alleingang, natürlich im eigenen Interesse. Dabei sollte es eigentlich ein Zusammenspiel geben von staatlichen Akteuren und den betroffenen Gemeinden oder Gruppen.
Was aber bewegt die Regierungen verschiedener Staaten? Honduras und Guatemala sind hier nur zwei Beispiele von vielen, die ILO-Konvention nach der Unterzeichnung von vor über 20 Jahren in nationale Gesetze zu übersetzen. Ricarda Flemmer forscht als wissenschaftliche Mitarbeiterin am GIGA-Institut in Hamburg zu Konsultationsprozessen in Lateinamerika. Sie stellt fest, dass die Konsultation der Betroffenen in immer mehr internationalen Standards Aufnahme findet, also zur Bedingung für die Mittelvergabe wird. Nachdem indigene Gemeinschaften in Guatemala beispielsweise begonnen hatten, Referenden über Bergbau, ja oder nein, abzuhalten, wollte der Staat den Prozess wieder reglementieren, so Flemmer. Eine Gratwanderung. Das findet auch Miguel Urbina. Er ist deshalb gegen die Überführung der ILO-Konvention in nationale Gesetze, jedenfalls in Ländern, in denen ein hohes Gewaltniveau herrsche.
Die Reichweite der Konvention 169 ist sehr klar, daher bedarf es keiner weiteren legislativen Projekte. In den Ländern, in denen sich eine Diskussion darüber entwickelt hat, ob die Konvention nun verbindlich ist oder nicht, ist das Gewaltniveau jedoch sehr hoch, wie zum Beispiel in Ecuador, Honduras, Peru, Guatemala oder Mexiko. Es besteht eine klare Absicht von Seiten der Wirtschaft und der Politik, die Konvention neu auszulegen.
Da Gesetzgebungsprozesse in Honduras sehr intransparent verlaufen, wissen die indigenen Organisationen nicht, ob und wann letztlich ein Konsultationsgesetz verabschiedet wird. Und auch der Inhalt könnte dann nochmal anders aussehen als das, was bislang vorgestellt wurde.
Vom 28. bis 30. September waren 16 KünstlerInnen aus verschiedenen Provinzen Argentiniens in der Kleinstadt Juan José Castelli im Norden des Landes zu Gast. Auf dem Gelände eines stillgelegten Bahnhofs wurden Wände und Farben bereitgestellt. Es gab ein großes Fest. Via Sprachnachrichten haben wir uns mit Sonja und Chacato über das Festival Lucha en Mano unterhalten, das die beiden gemeinsam organisiert haben.
Hola a todos, me llamo Sonja.
Hallo zusammen, ich heiße Sonja und mein Freund Chacato ist auch da. Wir sind aus der Stadt Juan José Castelli im Norden Argentiniens und wir wollen euch etwas über die Veranstaltung erzählen, die wir gemeinsam organisiert haben.
Am
28. bis 30. September fand das erste interprovinzielle Treffen für Muralismus in Castelli statt. Das Festival wurde von uns zusammen mit dem sozialen Netzwerk Opsamecha veranstaltet, mit dem wir zusammenarbeiten. Das Mural Festival ist entstanden, weil Chaka und ich beide auch Künstler sind. Wir malen Murals, also große Wandbilder mit einem thematischen Inhalt, und fahren an verschiedene Orte, um zu malen, nehmen an Festivals teil und haben auch in unserer Heimatstadt Castelli schon einige solcher Murals gemalt. Zum Beispiel anlässlich des 24. März, dem Jahrestag des Militärputsches von 1976, oder zum Thema Kunst ohne Alkohol, das die Probleme von Drogen- und Alkoholkonsum aufgreift. Ein anderes unserer Murals entstand zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Wieder ein anderes entstand zur Person General Güemes, einem argentinischen Freiheitskämpfer.
Die Bilder von Sonja und Chacato haben also immer ein Thema oder einen politischen Hintergrund. Das Wichtigste ist ihnen, in die Barrios zu gehen und dort mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu arbeiten und sie für die Themen ihrer Wandbilder zu sensibilisieren.
Wir machen keine rein dekorative Kunst, nur damit ein Ort schön aussieht, sondern uns ist wichtig, Kunst zu schaffen, die einen thematischen Hintergrund hat, die mit dem sozialen Kampf zu tun hat, mit unseren Rechten als BürgerInnen. Themen eben, die uns im alltäglichen Leben in der Mittel- und Unterklasse betreffen. Das ist uns jetzt besonders wichtig, weil in unserem Land so viel schiefläuft. Für das Mural Festival haben wir deshalb den Namen Lucha en Mano ausgewählt, denn wir wollen den Kampf selbst in die Hand nehmen. Die KünstlerInnen wollten wir damit motivieren, ihre derzeitigen Lebensumstände darzustellen.
Den im Zuge des Mural Festivals entstandenen Wandbildern sieht man an, wie sehr dieses Vorhaben gelungen ist. Sowohl ortsansässige als auch weit angereiste KünstlerInnen haben die unterschiedlichsten Bilder gemalt. Der Kopf einer wehklagenden Frau, die bunte Flagge der indigenen Gruppen Lateinamerikas, eine riesige grüne Schlange, ein Greifvogel mit riesigen Krallen und einem Federkleid aus Dollarscheinen. Auch das Logo der Veranstaltung, eine Faust mit einem Pinsel in der Hand, taucht immer wieder auf.
Beim Festival konnten wir auch zwei Workshops anbieten. In einem haben wir etwas über die Geschichte des afro-argentinischen Tanzes Candombe gelernt. Das war uns wichtig, denn hier bei uns gibt es zwar viele Leute mit afrikanischer Abstammung, aber die Geschichte der Musik seit der Zeit der Sklaverei kennen die wenigsten. Ein anderer Workshop, geleitet von einem Professor für visuelle Kunst, hatte zum Thema das sogenannte Boceto Colectivo, also das gemeinsame Skizzieren vieler Personen für ein einziges großes Wandbild. Außerdem gab es beim Festival auch eine Feria, einen Markt, auf dem KunsthandwerkerInnen ihre Produkte verkaufen konnten. Es wurde außerdem Essen und Kleidung angeboten, sowie Schmuck aus Holz und Leder. Vor allem gab es hier auch Kunsthandwerk aus den indigenen Gemeinschaften.
Sonja und Chacato sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Das Festival war ein voller Erfolg. Dass die Aktion so gut geklappt hat, liegt für die beiden nicht zuletzt an den gut funktionierenden Strukturen der sozialen Vereinigung Opsametscha. Diese ist auch in den Zeiten aktiv, in denen die rechtsgerichtete Regierung Macris zuallererst bei Bildung und Sozialem spart.
Wir müssen nochmal hervorheben, dass wir in einer sozialen Bewegung organisiert sind. Das heißt, dass wir als Gruppe mit etwa 200 Personen verbunden sind, mit denen wir die unterschiedlichsten Aktivitäten organisieren, unabhängig und selbstverwaltet. Alle Aktionen, die darüber hinausgehen, ein System zu bekämpfen, das uns vor allem unterdrückt, sind darauf ausgerichtet, uns ein Leben in Würde zu ermöglichen. Wir kooperieren zum Beispiel gemeinsam beim Bau von Häusern, Wohnungen und Gärten. Wir unterstützen gemeinsam benachteiligte oder hilfebedürftige Menschen. Wir arbeiten auch in Schulen. Wenn es die Möglichkeit gibt, bieten wir kostenlose und verständliche Unterrichtshilfen an. Im Hinblick auf die Regierung von Macri können wir nur berichten, dass alle sozialen Bewegungen des Landes und organisierte Gruppen sowie viele Einzelpersonen von Problemen betroffen sind. Alle sie sind jetzt auf der Straße, zusammen in einem einzigen Kampf. Die Situation ist also sehr schlimm. Und deshalb gehen wir diesen Weg weiter, mit den Füßen und den Armen auf der Straße, schreiend und polternd und mit allen Mitteln einschreitend. Mit Musik, mit Tanz, mit Malerei, auf der Straße oder über das Radio, bis die Regierung nicht mehr weiter kann. Und so kämpfen wir eben bis zum Ende und werden auch nicht eher ruhen.
Nunca, nunca bajar los brazos.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.